bitten, die noch beten zu beginnen.
Herr Jesus Christus, du bist unsere Zukunft. Andere Zukunft habe ich keine, bis vollendet ist mein Lauf. Lass, oh lass mich nicht alleine, nimm dann meine Seele auf. Amen. Wir danken dir, treuer Vater, dass du die Ursprung der Liebe bist und dass du uns geboten hast, dass wir einander lieben sollen. Wir freuen uns, Herr, wo wir daran fehlen. Bitten wir, dass uns in diesen Tagen aufs Neue bewusster aufeinander zugehen, bewusster miteinander sprechen, bewusster füreinander einstehen zu gehen. Gib auch unserem Bruder heute Abend das Wort für unser Herz und öffne unser Herz für dein Wort. Wir beten dich an, du treuer Gott und Vater in Jesus Christus. Amen.
Amen. Amen. Ihr lieben Brüder und auch ihr Schwestern dort zu Rechten, ich grüße alle recht herzlich. Ich freue mich, dass ich ein Thema heute Abend behandeln darf, das eine zentrale Position im Evangelium innehat. Ich habe das Thema so formuliert: der alles überragende Weg, nämlich die Liebe, und das ist die göttliche Agape. Ich achte im Glaubensleben weniger auf äußere Zeichen. Aber ich habe im Blick auf das Thema heute Abend zwei Bestätigungen bekommen. Unser lieber Bruder Julius Müller, einer der Senioren hier, gratulierte mir heute Morgen zu diesem Thema und er sagte, ich schenke dir eine Briefmarke, und zwar aus Anlass des Gedenkens an den Dichter des Liedes, das wir gesungen haben. Ich bete an, die Macht der Liebe steht da auf einer Briefmarke. Das war die erste Bestätigung. Die zweite, ich schlafe in einem Zimmer und darüber über meinem Bett hängt ein Spruch. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt, was bleibt?
Glaube,
Hoffnung und Liebe. Also zwei Bestätigungen. Das hat mich gefreut. Und da es keinen Zufall gibt, darf ich damit rechnen, dass wir bestätigt werden bei der Behandlung dieses Themas. Aber wir haben ja beim Liedersingen gemerkt, so ganz einfach ist das nicht mit der Koordinierung der einzelnen Punkte. Anstatt eins und die letzten drei waren wir schon beim zweiten. Also mit der Liebe Einzelheiten zu koordinieren, das ist nicht immer ganz einfach. Darum soll es uns heute Abend gehen. Ich spreche also heute Abend nicht über Sexualität, nicht über Erotik. Philadelphia kommt auch hinein, aber nicht expressis verbis hier, sondern es geht um die göttliche Agape. Und das muss gesagt werden, es geht in diesem Kapitel um göttliche Prioritäten. Ich habe in der letzten Zeit öfter mal über ein Thema gesprochen, erst- und zweitrangiges. Wir müssen das schon unterscheiden. Wenn man den zweiten Schritt vorm ersten tut, wird es schwierig, kann man stolpern, ja? Wenn man ein Haus anfängt mit dem Dachgeschoss, ich weiß nicht, ob das klappt. Und im geistlichen Bereich, wie oft passiert das? Ich sage mir das selber. Es geht auch nicht darum, dass hier Gaben gegen die Liebe ausgespielt werden, sondern es geht um die Prioritäten, und das in den ersten Versen, da wird es ja deutlich, gerade um spektakuläre Gaben. Denn in der Gemeinde zu Korinth bestand eben die Gefahr, dass sie das Spektakuläre hier dargestellt durch die inspirativen Gaben in den Vordergrund rückten. Dass also das Zentrale, Christus, sein Heil, die Erlösung, die Liebe Gottes aus dem Zentrum geriet und etwas anderes in den Mittelpunkt geriet. Christus und, das ist überhaupt die Gefahr, immer wieder. Darum wollen wir von diesem Text her einiges lernen und wollen immer wieder bedenken, die Adressaten waren Kindlein im Glauben. Die Korintherbriefe waren einige der ersten Briefe, die der Apostel Paulus geschrieben hatte. Das Wort Gottes war von ihm noch nicht aufs Vollmaß gebracht. Das geschah erst durch die drei sogenannten Kronenbriefe. Diese göttlichen Offenbarungen empfing der Apostel Paulus im Gefängnis. Es gibt also eine weiterschreitende Offenbarung, wobei also das Grundlegende nicht weggefegt wird, das muss bleiben. Aber es muss auch ein geistliches Wachstum geben im Sinne einer weiteren Enthüllung. Und ich denke, dass die Agape, die göttliche Liebe, die übrigens ausgegossen ist schon in unsere Herzen, so verbindet, dass wir in dieser Agape die Liebe des Christus dann auch darstellen. Es geht hier im Einzelnen nicht darum, dass wir jetzt die 15 Aussagen der Liebe durch eigene Leistungen, Anstrengungen konkretisieren oder dass wir etwas tun. Auch da muss wieder klar sein, weil Gott die Liebe ist und er sich in dem Sohn der Liebe geoffenbart hat und darum durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir, wenn wir den Spiegel des Wortes Gottes sehen, verändert werden können. Also ich sage es immer wieder, die Prioritäten müssen klar sein. Nicht wir müssen uns zu einer Liebe hinarbeiten. Nicht wir haben Werke, Leistungen im eigenen zu vollbringen, sondern als Jesus ausrief, es ist vollbracht. Da hat er an dich und mich gedacht und hat zugleich den Beginn einer wunderbaren Heilsoffenbarung mit dem Zentrum der göttlichen Agape geschenkt. Wenn uns die Agape erfüllt, dann erkennen wir auch die Perversitäten. Wenn da in Berlin eine Love Parade stattfindet und 1 Million wie ekstatisch auf die Ereignisse im Einzelnen schauen, wenn da spektakuläre, sensationelle Erlebnisse und Erfahrungen gemacht werden, dann können wir nur sagen, das ist sicher nicht unser Ziel. Aber wir stehen immer wieder in der Gefahr, diese göttliche Liebe misszuverstehen und darum wollen wir uns sagen lassen, worauf es ankommt. Zunächst einmal wird in den ersten drei Versen zum Ausdruck gebracht, was bei den Korinthern ja eine Gefahr war, dass die inspirativen Gaben so sehr in den Mittelpunkt rückten, dass die Agape nicht mehr im Mittelpunkt war. Wenn ich, so heißt es in Vers 1, in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Ich muss nochmal darauf hinweisen, dass der Schluss von 1. Korinther 12 ja heißt, ich will euch einen alles überragenden Weg zeigen. Einen Weg, auf dem auch Gaben praktiziert werden. Welche, das müssen wir am Schluss auch nochmal differenziert sehen. Ist das möglich, dass ohne Agape, das heißt ohne die Herrschaft des Christus in uns, in Sprachen der Engel und Menschen geredet wird? Ja, das kann sein. Gaben können sich verselbstständigen. Sie können auch unter die Regie des Feindes geraten und sie können im echten Sinne unter der Führung Gottes stehen. Da ist wenigstens noch etwas zu hören, denn das Ergebnis gleich eine schallende Zimbel. Bei den nächsten drei Gaben ist in Verbindung mit der Liebe, wenn man also mal an ein mathematisches Produkt denkt, das Ergebnis gleich Null. Und das muss uns auch deutlich sein. Wenn ein Faktor eines Produktes Null ist, ist das Ergebnis immer Null, wie groß auch der andere Faktor sein mag. Wenn ich also Weissagung habe, also prophetische Rede, alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, habe der Liebe nichts, ist das Ergebnis gleich Null. Nichts. Übrigens steht hier Gnosis in Verbindung mit der prophetischen Gabe, die damals aktuell war, wurde auch Kenntnis vermittelt und die ist auch notwendig in einem gewissen Sinne, aber wenn die Liebe nicht da ist, das heißt, wenn es nicht mit dem Glauben des Christus vermischt ist, ist das Ergebnis Null. Und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, also gewaltige Wunder tue, aber die Liebe nicht da ist, ist das Ergebnis Null. Sehr interessant, dass zum Beispiel in Matthäus 7 einige zum Herrn kommen, haben wir nicht in deinem Namen. Gewaltige Dinge haben sie produziert und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Mir fiel beim Lesen auf eine leichte Akzentverlagerung. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Es geht ganz schnell, dass wir die Liebe Gottes mit unserem Tun verwechseln. Da habe ich selber Sorge auch bei mir. Denken wir mal an die gewaltige Verheißung auch 2. Korinther 1, Vers 20. So viele Verheißungen es gibt, oder alle Verheißungen sind das Ja und das Amen in ihm. Gott zur Verherrlichung durch uns. Und wer etwas von Semantik, Syntax im Sprachenbereich versteht, der weiß, dass die Stellung der einzelnen Worte innerhalb eines Satzes eine entscheidende Bedeutung haben. Es heißt ja nicht, durch uns sind alle Verheißungen, Ja und Amen in ihm Gott zur Ehre. Ne? Das durch uns darf nicht fehlen, aber steht erst am Ende. Wie schnell kann hier eine Akzentverlagerung erfolgen? Und das war da der Fall. Und man kann sogar Märtyrer sein. Aber im fanatischen Sinne. Und das Ergebnis ist gleich Null. Ich habe in einem Büchlein des KZ-Kommandanten Höss gelesen, wie er einmal miterlebt hat, als ein Zeuge Jehova ekstatisch begeistert in den Tod ging. Gott wird darüber richten. Wie viele Fanatiker sind schon in den Tod gegangen, denken wir nur mal an die Moslems, die dann ein Paradies erwarten, wo die Jungfrauen sie bedienen. Das Ergebnis wird wahrscheinlich Null sein. Aber bitte, wir haben nicht letztlich zu richten, das alles weiß Gott. Aber hier stehen Dinge, die uns wirklich fragen lassen müssen. Herr, wo ist in unserem Glaubensleben etwas verrutscht? Sind die Proportionen verschoben? Und da müssen wir die Anfänge erkennen, das geschieht manchmal gar nicht so für uns klar erkenntlich. Ich frage manchmal, hätten wir erkannt, wie der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, dass bei Missachtung dieser Dinge ein anderer Jesus und ein anderer Geist dort Einzug halten kann? Hätten wir erkannt bei den Kolossern, dass da Menschen in Demut und Geistlichkeit der Engel auftreten, die eben angeben, Visionen zu haben, prophetisch reden zu können? Und doch stimmt es nicht. Hätten wir erkannt bei den Philippern, dass da etwas Entscheidendes im Glaubensleben fehlt, nämlich die Botschaft des Kreuzes, nicht das Glauben an Jesus, der für uns starb, sondern das Mitgekreuzigtsein. Liebe Geschwister, wir brauchen den Geist der Liebe Gottes, aber auch den Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Und nun folgen 15 Aussagen, die in drei Gruppen zusammengefasst werden können. Zwei Aussagen, die sich auf die Liebe beziehen, und da ist immer die Liebe Gottes das Primäre, sagen, was die Liebe ist. Acht, was die Liebe nicht tut. Also acht negative Aussagen und fünf positive, was die Liebe tut. Liebe Geschwister, ich möchte vom Apostel Paulus lernen, also nicht nur das Positive einbringen. Es gibt ja heute eine Tendenz, positives Denken, kommt von der Esoterik, geht hinein bis in gläubige Kreise. Nur nichts Negatives. Paulus bringt acht Negativbeispiele. Wenn du nur die Liebe verkündigst, die Liebe macht alles und nicht mal dir auf die Gefahren hinweist, was die Liebe nicht tut, dann geht alles in Ordnung. Aber ich möchte das auch tun, weil es hier steht und das Wort Gottes es sagt. Also erstens, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Zwei positive Aussagen. Und das sind Eigenschaften Gottes, die nun in unserem Leben auch realisiert werden sollen. Und ich möchte jetzt bitten, dass wir mal mitdenken und auch diese Aussagen auf uns beziehen. Nicht in dem Sinne, dass wir uns jetzt psychologisch behandeln oder unter gesetzlichen Druck kommen. Denn gerade wenn wir erkennen, wie wir es gestern Abend gehört haben, wo eine Diagnose Negatives aufweist, können wir auch eine entsprechende Therapie in Anspruch nehmen. Aber es muss von Gott herkommen, von dem, der allein die Hilfe anzubieten vermag. Langmütig oder geduldig ist die Liebe. Also wenn ich in mein Herz schaue oder oft in kritischen Situationen mich begucke, Liebe von Natur aus habe ich in diesem Sinne nicht, dass sie Geduld impliziert. Wenn ich so im Stau stecke, meine Frau hat da mehr Gelassenheit. Dann kommt schon mal, ach, muss das sein, nicht? Jetzt könnte ich viele Beispiele aufführen. Kennt ihr das auch? Geduldig sein. Ich habe 40 Jahre in der Pädagogik Lernprozesse initiieren müssen, bei Referendaren bis zur zweiten Staatsprüfung führen müssen. Und oft war ich ungeduldig, wenn das nicht so im Ergebnis herauskam, wie ich mir das wünschte. Und da brauchen wir die Liebe. Aber Gott sei Dank hat der Herr immer wieder Gnade geschenkt. Und die Liebe ist eben gütig, nicht drängerisch, nicht den anderen herausfordern, nicht im Sinne einer destruktiven Kritik abwerten. Gütig. Das sind zwei positive Aussagen. Negative, sie neidet nicht. Woher entsteht Neid? Wenn man im Vergleich immer bei dem anderen das Bessere als Maßstab nimmt. Daher kommt Neid. Es ist ja eigenartig, dass wir Menschen immer so gepolt sind, bei dem anderen den schönen Wagen zu sehen, bei dem das nächste schöne Haus. Immer das, was mehr, was besser, was relevanter ist. Und dann entsteht Minderwertigkeit und daraus Neid. Würden wir doch einmal dankbar sein und gucken, was wir Positives haben im Blick auf das, was in der Welt alles an Katastrophen passiert. Wir messen uns ja nicht in dem Sinne an dem, dem schlechter geht. Nur wenn wir uns von oben herunter in hochmütiger Weise aufblasen, das kommt nachher. Aber bitte das einmal mitbedenken, Neid und gerade im geistlichen Bereich. Vor allen Dingen auch bei Predigern. Wenn der mehr Leute anzieht, da kommen mehr in die Versammlung. Ich habe neulich meiner Tochter gesagt, die in einer Gemeinde mitarbeitet, ach so, ein Gemeindeleiter, ein Pastor hat es doch schwer. Wenn überall heute Gemeindewachstumsprogramme angeboten werden, es muss was geschehen, Zahlen werden doch für Effizienz angeboten. Und der arme Kerl erlebt das, wie ich da im Gottesdienst war, sonntags vielleicht 20 Leute kommen, aus einer etwa 2000 Gemeindemitgliedern zählenden Gruppe, nicht? Das ist doch schon auch frustrierend. Wer kann das? Wer konnte das denn in diesem Sinne vertragen, dass er nachher ganz allein stand? Erstens Jesus am Kreuz und zweitens Paulus. Alle verließen ihn und während seines Prozesses in Rom stand ihm niemand bei, aber Gott. Und ihr lieben Geschwister, das ist mir klar geworden. Wenn ich in Christus ein entsprechendes, jetzt will ich mal menschlich sagen, Selbstwertgefühl habe, wenn er uns alles ist in seiner Liebe, Größe und Allmacht und Herrlichkeit, dann haben wir den richtigen Bezugspunkt. Dann brauche ich keine menschliche Dimension. Das wünsche ich uns, dass wir das von dieser Agape lernen. Sie neidet nicht. Sie benimmt sich auch nicht unanständig. Anstand ist ja heute so ein Problem. Erleben Sie noch, dass in den Verkehrsmitteln die jungen Leute aufstehen? Das war doch früher gang und gäbe. Ich weiß noch, nach dem Krieg, als ich als junger Lehrer anfing, ja, wenn man da auf den Schulhof kam, die Kinder zogen ihre Mützen ab und grüßten. Heute, da kann selbst der Minister kommen, ja, dann bleiben die da sitzen und kümmern sich nicht um den hohen Besuch. Ist nur ein äußeres Zeichen. Anständig sein, auch im Verhalten, korrekt. Das will die Liebe, und zwar um des anderen Willen. Ich habe neulich bei uns im Hauskreis mal gesagt, wenn es auch um Ordnungen geht, ja, und wer dauernd zu spät kommt, gibt einige, die ganz gewaltige Erkenntnisse haben, kommen immer zu spät, ne? Die belasten die anderen, die doch schon warten. Ich fange aber, wenn es geht, pünktlich an. Und beim nächsten Mal war der Betreffende aber da, pünktlich. Also es gibt so viele Dinge, ihr Lieben, das ist nicht gesetzlich, sondern die Liebe möchte dann dem anderen entsprechend Gutes tun und denkt eben nicht nur an sich. Und damit kommt schon gleich das Nächste. Sie benimmt sich also nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Paulus sagt ja in 2. Timotheus Kapitel 3, im Blick auf den Endzeitmenschen, da werden 18 Eigenschaften dargestellt und dann noch eine umfassende mit einbezogen, dass der Endzeitmensch ein egoistischer sein wird. Der Mensch, der sich selbst verwirklicht, der Selbstismus in der Psychologie heute sehr dominierend, ist ein entscheidendes Zeichen für den Menschen dieser Zeit. Wir brauchen nur in die Medien zu schauen. Wir brauchen nur heute die Augen offen zu haben für das, was in unserer Gesellschaft geschieht. Dann müssen wir sagen, wir haben eine Gesellschaft, die aus Individuen besteht, die aber sehr egoistisch sind. Und ich wäre das von Natur aus auch. Ich kenne mein Herz. Erst komme ich, noch einmal ich, eine Weile gar nichts, noch einmal ich, dann vielleicht der andere. Ich-Verwirklichung stand bei uns in Hessen in den Bildungsplänen obendran. Ne? Und ein bekannter humanistischer Psychologe, der eine entsprechend bedürfnisorientierte Pyramide entwickelt hat, der bringt das als Ziel, Ich-Verwirklichung. Und wenn das in unseren gläubigen Kreisen zunimmt, und Dr. Holdaus hat da eine entsprechende Analyse ja geliefert in seinem Buch Trends 2000, dann wird's gefährlich. Wir wollen Erlebnisse. Unsere Bedürfnisse stehen an erster Stelle. Geht's denn um die Bedürfnisse Gottes? Ihr habt das bei uns in der Gemeinde mal gefragt, als alle Mitarbeiter einen Zettel abgeben sollten. Was wünscht ihr denn? Was soll anders werden? Ja, vom Kaffee trinken bis zu Ausflügen und was so alles kam. Und ich sage, und die Bedürfnisse Gottes? Das ist doch die Frage, ihr Lieben. Dann kommen wir nicht zu kurz. Wenn alle Verheißungen, das Ja und Amen in ihm sind, zu seiner Verherrlichung, dann werden wir mit hineingenommen, aber auch bei der Darstellung der Aufgaben. Also die Liebe sucht nicht das eigene. Sie lässt sich nicht erbittern und rechnet das Böse nicht zu. Wollen wir mal eine geistliche Mathematik betreiben? Ihr könnt doch alle rechnen, nicht? Mit oder ohne Computer. Und dann können wir am besten rechnen, wenn es um die Abrechnung dem anderen gegenüber geht, oder? Ne, da kommen wir in der Regel gut dabei weg. Den Balken im eigenen Auge zu sehen, ist manchmal schwer. Den Splitter beim anderen erkennt man dann aber total verzerrt. Die göttliche Bilanz ist immer, auch wenn so viel Minuspunkte da sind, er rechnet das nicht logisch auf. Übrigens, wenn wir das doch nicht tun sollen, denn das ist ja alles an uns gerichtet, nicht? Wir sollen das Böse nicht zurechnen, aber Gott wird es mal tun, nicht? Jetzt mal an die Adresse derer gerichtet, die die letzten Ziele so nicht wahrhaben wollen. Gott muss ja dann, wenn all diese Milliarden Menschen in der Hölle auf ewig und ewig mohren, muss er ja das Böse zurechnen, ne? Oder? Bitte denkt mal darüber nach. Für mich ist das eine der vielen, vielen Schlüsselstellungen und aussagekräftigen Textstellen, die mir das bezeugen. Der Herr wird das Böse nicht zurechnen, weil die göttliche Rechnung allerdings aufgeht dadurch, dass Jesus Christus die Sühnung ist. Nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das ist ja in der Politik heute ein gängiges Schema, so dem anderen mal zu zeigen, was die jetzige Regierung aus Oppositionssicht alles falsch gemacht hat. Umgekehrt genauso. Das steckt in mir drin. Genauso gut, ha, der und der. Ha, ne? Und manchmal hat man sogar eine hämische Freude dabei, wenn es da schief geht. Kennt ihr das? Oh, das ist unser Ich eben. Und darum brauchen wir diese Agape, die vergeben kann, die göttliche Sichtweise beherrscht. Denn wir säßen nicht hier, wenn Gottes Langmut uns nicht bis heute getragen hätte. Was haben wir schon für Fehler gemacht, was haben wir für Mist gebaut, ne? Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit jetzt, und jetzt geht's positiv weiter nach den 8 im Minusaussagen, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Also die Liebe, das sage ich immer wieder, ist gekoppelt mit der Wahrheit. Eine Liebe ohne Wahrheit ist sentimental, führt in die Schwärmerei, ist Gefühlsduselei. Aber die andere Position, eine Wahrheit ohne Liebe, kann hart werden, bis zum Fanatismus führen. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Und im Blick auf Verführung sage ich auch immer wieder, und zwar, die Lüge, die der Wahrheit am nächsten kommt, ist ja am gefährlichsten. Und da brauchen wir eine klare Sicht, und zwar um Gottes Willen. Gott verbindet sich nicht mit der Unwahrheit, also mit der Lüge. Sie freut sich mit der Wahrheit und sie erträgt alles. Liebe Geschwister, das ist ein hartes Wort. Ne? Alles ertragen. Na, so 80%. Auch alle ertragen. Auch das habe ich ja schon oft gesagt, wenn es um die Gemeinschaft mit den Brüdern geht, das hat ja eine Konsequenz, nicht? Naja, die Heiligen, die können wir entsprechend tragen und lieben. Aber die sonderbaren Heiligen, die merkwürdigen Heiligen oder gar die Eisheiligen, na? Die Sympathischen, die können wir tragen, ne? Ich weiß das. Und darum möchte ich sagen, brutto lieben heißt den Menschen mit Verpackung lieben, so wie er ist, dich und mich. Das heißt, Tragkraft haben, und das will die Liebe schenken. Sie erträgt alles und jetzt sie glaubt alles und sie hofft alles. Dieses glaubt alles heißt ja nicht, dass ich ins Blaue hinein glauben darf, wenn ich was glaube und dann ausspreche und dann ist es da. Das ist eine völlig andere Tendenz, die kommt aus der Esoterik. Sondern der Glaube, der schriftbezogen ist. Der Bruder Muhl hat gesagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Ich bin so töricht, hat er sogar gesagt, all das zu glauben, was geschrieben steht. Das Das heißt, alles zu glauben, was in der Bibel uns verheißen ist. Darum nochmal, alle Verheißungen sind das Ja und Amen bereit. Das darf ich glauben und nicht jeden Unsinn. Und hofft alles, erwartet alles, ist der bessere Ausdruck vom griechischen Urtext her. Ein klares Ziel haben, damit rechnen, dass Gott seine Verheißungen wahr machen wird, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Auf ihn zu warten neben dem Dienen ist eine Aufgabe der echt Bekehrten, nach 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Alles zu erwarten, sie erduldet alles, alles, das hat uns der Herr am Kreuz bewiesen. Und das war der größte Glaubensschritt hinein in die Hölle, hinein in Satans Rachen, zur Sünde werden, zur Krankheit, den Tod um unseretwillen erlitten. Und darum hat ihn der Gott erhöht, weil Jesus so gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht. Und das dürfen wir auch wissen, das ist kein Dulden, ach ja, jetzt da schon wieder und das muss ich noch. Nein, es ist kein asketisches sich so verhalten und nicht ein mühsames Durchgehen. Sicher, es gibt Anfechtungen, Nöte, aber Paulus kann immer wieder sagen, in all dem überwinden wir weit, sind wir mehr als Sieger, weil er eine Kraft hat des auferstandenen Herrn. Und dann kommen wir im nächsten Teil, ein dritter Punkt, die Liebe vergeht niemals. Also noch einmal die Aussage, die Liebe ist das Entscheidende. Weissagungen vergehen, also prophetische Rede. Sie werden weggetan. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, auch dahin wieder Gnosis, sie wird weggetan werden. Und es ist interessant, dass genau die am Anfang erwähnten spektakulären Gaben hier wieder auftauchen. Nochmal, weil bei den Korinthern die Gefahr der Prioritätenverschiebung bestand. Und wir müssen, so sehe ich das, ja, ganz klar einkalkulieren, die Gemeinde war überhaupt erst im Aufbau, die Schrift im Sinne des Schriftenkanons lag noch nicht vor. Die letzten Briefe des Apostels Paulus waren noch nicht da. Darum brauchte die Gemeinde eine aktuelle Prophetie, prophetische Rede. Und da sprachen Reden ein Zeugnis für die Ungläubigen. Warum steht denn aber hier nur, dass in Verbindung mit der Gnosis diese Dinge abgetan werden und alle anderen Gaben nicht? Fragen Sie sich mal. Es ist für mich, so sehe ich es, bitte, Sie können anderer Meinung sein, der Beweis dafür, dass das Anfangsgaben sind, die damit zusammenhängen, dass bis jetzt, schreibt Paulus, ja, wir stückweise erkennen. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise vorhanden ist, weggetan. Frau, was ist das Vollkommene? Ich bin der Meinung, dass der Apostel Paulus geschrieben hat, ich habe das Wort aufs Vollmaß gebracht, er kann in Kolosser, Kapitel 2, Vers 10, sagen, in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Das konnte er den Korinthern noch nicht mitteilen. Denn sie waren Kindlein im Glauben. Obwohl er die letzten Ziele auch angesprochen hat. Aber manche wunderbaren, herrlichen Offenbarungen, die geschahen erst später. Oder dass der Paulus im Epheserbrief Kapitel 4 mahnt, dass wir heranwachsen sollen zum Vollwuchs des Mannes, des Christus. Das alles hängt mit der Zielorientierung zusammen. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Bitte, das spricht er doch aus. Es gibt also Perspektiven, die gebunden sind an das Kind sein. Und es gibt Kriterien für das Erwachsensein, für das Mannsein. Davon spricht übrigens auch Johannes. Kindlein, Jünglinge und Väter. Die Väter haben den erkannt, der von Anfang an ist. Wenn das Vollkommene da ist, sicher sagt er dann im Sinne einer prophetischen Perspektive in Vers 12, wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Die damaligen Spiegel waren aus Metall und undeutlich. Sie gaben nicht das her, was ein heutiger moderner Spiegel uns zu vermitteln vermag. Und darum heißt es, bis sie... Und nun, dieser Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Wenn das bleibt, ist eine Frage, der Glaube, bezieht er sich auf den nächsten Äon? Ich bin der Meinung, nein. Denn nach Hebräer 11, Vers 1 ist der Glaube eine Gewissheit von Dingen, die man eben nicht sieht. Und wenn der Johannes schreibt, wir sind vom Glauben zum Schauen gekommen, ja, dann ist meiner Meinung nach da dieser Glaube nicht mehr notwendig. Was sollen wir denn glauben? Liebe Geschwister, ich habe jetzt mit einigen jungen Brüdern am vorletzten Wochenende das Thema erlöst, wovon, wodurch, wozu behandelt. Und da ist uns nochmal deutlich geworden, dass der Glaube auf die göttlichen Heilstatsachen reagiert. Der Glaube ist auch nicht Aktio primär, sondern Reaktio. Und darum kommt der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes nach Römer 10. Was sollen wir denn hören? Das ist das Entscheidende. Und ich muss sagen, da ist mein Herz voll, wenn ich die völlige Erlösung in Christus verkündigen darf. Ich will eben kurz noch ein paar Punkte nennen. Frei von der Last der Vergangenheit. Gereinigt von den Sünden. Das steht geschrieben und das empfängst du, wenn du glaubst. Ob du ein rosarotes Gefühl in der Magengegend hast oder nicht. Das ist eine Tatsache. Das sage ich auch manchmal nie. Wenn der Glaube auf die Tatsache schaut, dann muss die Erfahrung folgen. Aber wenn der Glaube auf die Erfahrung schaut, purzeln die beiden, er hat ein Bild von dem Mauergang gebracht, von der Mauer herunter. Es steht geschrieben, ich darf das glauben. Frei gemacht, aber auch vom Prinzip der Sünde, vom Gesetz der Sünde und sogar des Todes. Das kannst du glauben oder nicht, das ist eine Tatsache. Ich darf das glauben. Und wenn der Herr uns das erleuchtet durch seinen Geist, was hier Freiheit bedeutet, dann ist das sowas Herrliches. Wir haben den Tod bereits hinter uns. Sterben noch nicht. Aber das ist was so Gewaltiges, wir werden den Tod nicht mehr sehen, sagt selbst der Jesus in Johannes Kapitel 5. Wer an ihn glaubt, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, kommt nicht mehr ins Gericht. Und auch frei vom Ich. Römer 7, Paulus sagt, elender Ich, Mensch, wer wird mich denn erlösen? Ja, wer denn? Deine Anstrengung, dein Fasten, Ringen, Beten, du kannst alles erleben, nur der Glaube. Der sagt, danke, es ist geschehen. Gnade ist's, nicht? Wunderbar, das sind Aussagen oder auch frei schon vom Herrschaftsbereich Satans, das ist eine Tatsache. Wir sind versetzt dann durch Glauben aus dem Reich der Finsternis hinein das Reich des Sohnes seiner Liebe nach Kolosser 1. Ist eine Tatsache. Und dann verhalte dich als einer, der einen anderen Herrn hat. Keinen Despoten, Tyrannen, Satan, den Fürsten und Gott dieser Welt. Ach, was sind das wunderbare Dinge. Oder das mit hineingenommen sein. Mit Aussagen. Sünd steht da zusammen mit. Mitgekreuzigt, Römer 6. Mitgestaltet in der Gleichheit seines Todes, Philippa 3, Vers 10. Mit begraben, Römer 6, Vers 4. Mit auferweckt, Kolosser 3, Vers 1. Mit lebendig gemacht, Epheser 2, Vers 5. Mit versetzt in das Überhimmlische, Epheser 2, Vers 6. Mit Erben, mit verherrlicht. Und dann werden wir das in der Zukunft mitherrschen. Ich weiß, ich habe das etwas schnell jetzt dargestellt. Das müssen Sie in Ruhe mal nachlesen. Der Herbert Heinisch hat eine Schrift darüber geschrieben und das auch vom Urtext her immer wieder belegt. Da können Sie das auch noch mal in diesem Zusammenhang verfolgen. Ich sage es aber noch mal, mitgekreuzigt, mit gestaltet zur Gleichheit seines Todes, mit begraben, mit auferweckt, mit lebendig gemacht, mit versetzt dort ins himmlische Wesen. Und dann sind wir Miterben und schon mit verherrlicht. Kannst du das fassen? Nimm Verstand nicht. Du weißt, einer von den Norweger Brüdern hat mal gesagt, das ist im Punkto Glauben die dummste Teil von das ganze Körper. Das erwähne ich manchmal. Aber wenn der Heilige Geist uns das im Geist klar macht, Geist, Seele und Leib, dann dürfen wir jubeln. Wir sind bereits mitversetzt. Tja, wir sitzen hier und doch im Glauben sind wir schon am Ziel. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Lieber Bruder, liebe Schwester, ist das herrlich? Sag mal, bewegt dich das? Wenn dich das nicht bewegt, was soll dich dann noch bewegen? Also ich kann sagen, es gibt für mich nichts Herrliches. Dort oben bin ich schon beim Vater in seiner Herrlichkeit. Das darf ich glauben. Das ist dieser Glaube. Und das Ziel ist, dann, wenn ich vom Glauben zum Schauen komme, werde ich ihn sehen, wie er ist. Das hängt mit der Erwartung zusammen. Oder Philipper 3, Vers 20, unser Politama ist da oben, also unser Bürgertum. Dann aber, ja, wenn er unseren Leib der Niedrigkeit verwandelt, sollten wir das hier erleben. Aber die in Christus schlafen, werden ihm zuerst entgegengerückt. Das sind doch Perspektiven. Wir sind schon mit lebendig gemacht. 1. Korinther 15, etwas Wunderbares auch als Zielsetzung, ja, gleichgestaltet ihm, weil wir dann auch einen Herrlichkeitsleib haben. Das ist noch Erwartungsgut. Glaube und Erwartung. Und dann steht da nochmal die Liebe. Diese Agape, von der wir gehört haben. Und die Liebe ist die größte, denn sie bleibt bestehen. Zum Abschluss möchte ich in den letzten 10 Minuten nochmal etwas wagen, eine Gegenüberstellung vorzunehmen von 2 Menschentypen. Einmal, die diese Agape verinnerlicht haben. Und diese Agape, bitte, ist eine Frucht des Geistes. Und dann gibt es 8-fache Entfaltungen nach Galater Kapitel 5. Diese Agape ist, ich sage es nochmal, unser Geschenk durch den Geist, wenn wir dem Geist Raum geben. Und diese Agape wächst im Sinne der Frucht. Da brauchen wir jene Geduld und Langmut auch für uns. Das wirkt der Geist Gottes aus. Und es steht in der Bibel immer wieder, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. An den Früchten. Und das andere, wenn jemand in ichhafter Weise, fleischlicher Weise, oder in eigenmächtiger, frommer Weise die Akzente verlagert, wie wir das am Anfang gehört haben, in den ersten 3 Versen dieses Kapitels 1. Korinther, Kapitel 13. Ich möchte das anhand von 7 Gegenüberstellungen eben zum Abschluss nochmal tun. Das geht relativ schnell. Also der Mensch, der in der Agape lebt, verherrlicht Christus und sein Erlösungswerk. Der andere, der die Akzente verlagert, verherrlicht Menschen und Bewegungen, Kirchen, Denominationen. Können wir das unterschreiben? Zweitens, der Mensch, der von der Agape, der Liebe Gottes, erfüllt ist, nimmt auch den Geist der Wahrheit an, so haben wir das gehört. Während der andere, nur fromme Mensch, zur Unwahrhaftigkeit neigt, zur Übertreibung, und er erweckt den Eindruck einer besonderen Geistlichkeit. Das braucht einer, der in der Liebe steht, nicht zu praktizieren. Drittens, der, der unter der Agape steht, so haben wir das auch gehört, ist bescheiden und demütig und erkennt immer mehr seine Ichhaftigkeit, dass der alte Mensch sein Ich Gott nicht zu gefallen vermag. Der andere aber tritt selbstbewusst, hochmütig auf, prahlt gern mit seinen wunderbarsten Erlebnissen, schwelgt in Erfolgsmeldungen, und seine geistlichen Erfahrungen stehen über dem Wort. Denn der Glaube, ich habe es ja, bezieht sich nur aufs Wort. Viertens, dieser Mensch lässt sich auch prüfen. Das ist ja in 1. Korinther 5, 14 dann der Fall. Er ist so demütig, lässt sich korrigieren, von der Schrift her. Der andere nicht. Ich habe das in so vielen Fällen erlebt. Und ich weiß, es ist am schwierigsten, wenn man sich von anderen etwas sagen lassen muss. Dass dann entweder der Betreffende sich zurückzieht, das ist die Regression, oder er wird aggressiv. Als ich mal zu prüfen wagte, hat man mir sogar den Tod an den Hals gedroht. Wir haben heute schon mal darüber gesprochen. Aber das ist etwas, was ich Gott sei Dank in der Liebe und der Kraft Jesu ertragen konnte. Ein Fluch, der nicht berechtigt ist, trifft nicht. Fünftens, der von der Liebe geprägte wirkt still und sanft, aber klar. Und er lässt auch dem anderen eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Der andere hingegen, der ich hafte, tut das nicht. Der wirkt sehr Autorität, wenn du nicht dann, und dann kommen oft Drohungen. Er lässt dem anderen keine Zeit zum Überdenken und Überprüfen und fordert oft die Ausschaltung des eigenen Verstandes. Der Verstand muss hellwach dabei sein, wenn Gott uns begegnet. Sechstens, die Liebe mahnt zur Einheit unter den Geschwistern. Und zwar auf der Grundlage des Heils und der Erlösung. Während bei dem anderen die eigenen Erlebnisse, Erfahrungen dann zu Spaltungen und Spannungen führen. Ich habe das leider jetzt neulich in Berlin schmerzlich erfahren. Nach meinem Vortrag rief mich abends noch ein Bruder an, der war total daneben. Er ist von zweien mitgenommen worden und die haben ihn dermaßen beackert. Mit dem Hinweis, die Brüder da haben zwar eine gute Lehre, aber denen entfällt etwas ganz Entscheidendes. Nämlich genau das, was am Anfang von 1. Korinther 13 steht. Und damit wissen Sie, wie die Akzentverlagerung geschieht. Hier war ein Mensch total zerstört. Fehlt mir was? Der Geber ist immer größer als die Gaben. Bitte, ich sage nichts gegen Gaben, sondern nur gegen die echte Praktizierung der Gaben. Wir brauchen Dienstgaben. Aber wir müssen unterscheiden, differenzieren. Es gibt größere Gaben. Und das ist der alles überragende Weg, wenn wir den beachten, denn den wunderbaren Weg der Liebe, das möchte doch Gott uns schenken. Und ein letzter Punkt im Sinne dieser Gegenüberstellung. Diese Liebe verbindet sich immer zunächst mit dem Geist des Erlösten. Geist, Seele, Leib ist die Reihenfolge. Der andere fängt entweder in der Seele oder sogar im Körper an. Manifestationen im Körper. Dass Gott mal einen so arg erschüttern kann, dass er auf den Boden fliegt und dann mit dem Gesicht allerdings auf der Erde, das halte ich für normal. Das kann passieren. Aber das Entscheidende ist, dass wir im Geist verändert werden. Und daraus folgt nach Philippa 2, dass wir in der Gesinnung verändert werden. In der Gesinnung fängt es an. Und damit wird dann auch der Wille zuerst angesprochen. Und dass dann, ich sage es nochmal, der Herr wirklich auch die Gefühle schenkt. Oder meint er, ich wäre gefühlslos, wenn ich so hier stehe, diese herrliche Botschaft bringe. Ich spreche ja nicht so, ach ihr Lieben, was haben wir noch Hoffnung. Entschuldigung mal, so provozierend gesagt. Der Geist Gottes ist ein Geist der Wahrheit und der Liebe, aber die Prioritäten müssen klar sein. Darum, ihr lieben Geschwister, lasst euch von diesem Weg nicht abbringen. Und immer wieder über das Kreuz wird uns diese Liebe vermittelt. Paulus hat nie mit seinen Erlebnissen geprahlt. Wenn, dann musste er das einmal in törichter Weise vermitteln. Er sagt, ich will mich rühmen des Kreuzes, durch das ich der Welt gekreuzigt bin und die Welt mir. Damit hat er dann den Zugang zur Auferstehung. Und darum konnte er auch sagen, dem Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, jawohl, der Geisteskraft und der Liebe, steht wieder im Mittelpunkt, und der gesunden Vernunft. Und als letztes will ich dazu noch ein Beispiel sagen, was denn bleibt, Glaube, Liebe, Hoffnung. In 1. Thessalonicher 5 heißt es, dass die Gemeinde nicht gesetzt ist zum Zorn, Vers 9. Und dann folgt das, was uns bewahrt, nämlich leget an den Panzer. Seht mal, wie wunderbar das übereinstimmt. Den Panzer, nämlich der Gerechtigkeit und der Liebe. Hier kommt wieder die Liebe, ja. Und den Helm der Erwartung oder der Hoffnung. Die Gerechtigkeit hat es mit Glauben zu tun. Wir sind gerecht gemacht worden, wodurch? Durch den Glauben. Und wir dürfen wissen, wir kommen nicht in das Gericht, weil dieser Glaube an das völlige Heil in Christus glaubt. Und ich darf den Panzer der Liebe haben und wiederum den Helm zur Rettung droben. Da haben wir wieder die Dreiheit. An vielen, vielen Stellen das. Und das ist da, was uns bewahrt. Da steht nichts anderes. Das ist zumindest die Priorität, dass andere Dinge mitlaufen können. Ja. Darum, ihr Lieben, ist das eine wunderbare Sache. 1. Korinther 13. Das Hohelied der Liebe, das der Apostel Paulus uns hier präsentiert hat. Und ich möchte es selber immer wieder praktizieren. Nicht meine eigene Liebe, die reicht nie aus. Aber die göttliche Liebe, weil sie ausgegossen ist in unsere Herzen. Und wenn wir auf der Basis hier uns verändern lassen, in Verbindung mit der Wahrheit, ich sage es nochmal, Liebe ohne Wahrheit, das führt die Schwärmerei, und die Wahrheit ohne Liebe ist hart. Wenn das zusammenkommt, dann sind wir auf dem Weg und müssen immer wieder neu das lernen. Und das war das Anliegen auch meines Dienstes hier. Der Herr möge dieses Wort segnen. Amen.
Betest du noch?
Ja, wir wollen noch danken. Lieber Vater, wir danken dir, dass dein Wort immer wieder klare Weisungen schenkt. Ich bin dankbar, dass du mir deine Liebe geoffenbart hast. Und nur an der Liebe können wir genesen. Und wenn wir dich anschauen, in dieser Liebe werden wir verwandelt. Hab Dank, Herr, dass diese Liebe nicht gesetzlich argumentiert, nicht fanatisch wirkt, sondern sie alle mit einbezieht. Und dass diese Liebe alles glauben darf, das ist so wunderbar. Ja, dass ich schon in dir zur Fülle gekommen bin. Gepriesen seist du, und das gilt nicht nur mir, sondern allen. Und wir leben in dieser Ausreifezeit. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Wort schenkst. Amen. Ich darf nur noch mal eins sagen, dass manche Dinge abgetan werden. Zum Beispiel als Israel im Lande Kanaan war. Ne? War eine ganz andere Entwicklungsstufe. Was hörte da auf? Die sichtbare Führung durch die Wolken- und Feuersäule. Da steht in Josua 1 nur, jetzt am Wort, am Gesetz bleiben. Denkt mal darüber nach. Oder meint ihr, es heißt ja oft, wir müssen zurück zum Urchristentum. Ne? Wenn ich einen herrlichen Blütenbaum habe, immer das brauchen wir. Das ist natürlich faszinierend. Und wenn es Frucht wirkt, dann sieht so ein Baum ganz mickrig aus. Ne? Das ist eine andere Phase. Aber da kommt Frucht durch Leiden. Das wollte ich nochmal in diesem Sinne betonen.
So, vielen Dank. Das ist ja immer bei diesem letzten Satz, also nun aber bleiben, Glaube und Liebe, Hoffnung, ist ja immer so das Gespräch und die Frage, geht das nun über das irdische Leben hinaus? Also bleibt auch nach unserem Leben, wenn wir beim Herrn sind, bleibt, dass die Liebe bleibt, ist für uns keine Frage. Aber bleibt da auch der Glaube und die Hoffnung? Oder ist das nur, nun aber bleiben, Glaube, Liebe, Hoffnung, nur für dieses irdische Leben gemeint? Das wäre ja hier eine ganz
sichere Frage. Eine Antwort zu geben versucht, weil nach Hebräer 11, Vers 1, im Blick auf den Glauben, ne, es heißt, der Glaube ist eine Gewissheit vom Dingen, die man nicht sieht. Ich komme ja dann vom Glauben zum Schauen. Sicher wird im Blick auf die Erwartung das Endziel mit einbezogen. Es gibt eine Vorerfüllung im Sinne der gesetzlichen, der prophetischen Perspektive und auch eine Enderfüllung. Sicher wird da drüben noch manches im Blick auf das Ziel auch zu erwarten sein. Und die Liebe bleibt auch. Also beim Glauben sehe ich das etwas anders, nicht? Dass da drüben, wenn wir zum Schauen gekommen sind, doch andere Perspektiven gültig sind. Ne?
So, nun ist ja so, dass wir auf der Langenscheidbacher Höhe gelegentlich, das machen wir an verschiedenen Konferenzen so, dass wir immer so mal eine Person vorstellen. Meistens sind es Leute von uns, also dass die Leute auch so ein bisschen das Haus kennenlernen. Diesmal haben wir einen Gast unter uns, der doch sehr ein sehr bewegtes und außergewöhnlich interessantes Leben hinter sich hat. Ich darf Ihnen den heute Abend mal vorstellen. Ich freue mich. Ich habe ihn, glaube ich, vor etwa 2 Jahren war es, kennengelernt. Und wie selten ein Mensch hat mir dieser Bruder Eindruck gemacht. Ich darf jetzt einfach bitten, dass der Bruder Dayan nach vorne kommt. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt. Nein, es wäre schön, wenn Sie sich gleich hinstellen. Hier ist das Mikrofon. Jetzt weiß ich nicht, wie sollen wir verfahren? Wie ist Ihnen am liebsten? Ist Ihnen am liebsten, wenn Sie einfach ein bisschen erzählen? Oder sollen wir mit fragen? Oder möchten Sie erst mal erzählen und ich frage hinterher? Oder wie möchten Sie das haben? Sie dürfen hier das...
Also lieber fast fragen.
Dass ich frage?
Fragen, ja.
Ja, können Sie vielleicht mal... Ja, Sie sind katholische Pfarrer gewesen und dann hat Sie etwas sehr bewegt. Können Sie mal vielleicht etwas darüber sagen, wie dann Ihr Lebensweg gegangen ist?
Ja, zuerst möchte ich mich freuen über die Gemeinschaft hier in diesem Haus. Ich fühle mich angenommen, aufgenommen. Ich möchte dem Herrn auch danken, dass sein Evangelium so auch weitergetragen wird durch so viele Zeugen und durch das Zeugnis von, ich sag mal, bibeltreuen Brüdern bin auch ich Schritt für Schritt vorwärts gekommen, obwohl ich mich anfangs sehr dagegen gewehrt habe als katholischer Pfarrer. Denn es ist immer so eine Art Demütigung, wenn irgendein Nicht-Katholischer einem katholischen Priester Belehrung oder wie soll ich sagen, quasi Unterweisung bringen will. Da fühlt man sich in seinem Selbstverständnis verletzt im Allgemeinen. Und gut, durch die Heftigkeit gewisser, heute sind sie Glaubensbrüder, gewisser Leute damals, die ich als Sektierer betrachtete, bin ich doch zum Denken angeregt worden, auch durch manche andere Begebenheiten, und habe dann in der Bibel gelesen und festgestellt, dass eben zwischen der Lehre der römisch-katholischen Kirche und der Liebe Gottes, was wir heute Abend auch gehört haben, diesem herrlichen Evangelium und dieser Fülle in Christus, dass da Widersprüche sind, dass so vieles nicht kompatibel ist. Aber da ich meine Kirche so sehr liebte und nie daran gedacht habe, sie jemals verlassen zu können, wegen all der Zeremonien, Liturgien, Feierlichkeiten, da ist das ganze Jahr was los und ich habe das besonders geliebt, da geriet ich eben in große Konflikte. Doch der Sieg Jesu Christi am Kreuz von Golgotha hat schlussendlich aufgeleuchtet, durchgedrungen. Und was heute Abend der Bruder so herrlich gesagt hat, da kann man buchstäblich jubeln. Und so bin ich einfach, ob ich wollte oder nicht, quasi zum Feind der katholischen Kirche geworden. Das wollte ich nie und will ich auch nicht sein. Aber es geht uns ja nicht anders als dem Meister, und der Jünger steht nicht über seinem Meister. Und so kommen wir in Konflikte hinein, wenn wir vor allem, was heute auch wieder gesagt worden ist, die Liebe mit der Wahrheit verbinden. Und das war auch mein Konflikt. Wie kann ich, habe die Kirche so geliebt, aber da war die Wahrheit. Und jetzt, wie gehe ich damit um? Denn früher als Pfarrer war ich total in der Liebe aufgegangen. Ich habe einfach jedem immer Recht gegeben im Beichtstuhl. So etwa wie, da sind mal zwei Familien, die im gleichen Block wohnten, uneins in Unfrieden geraten. Und da kamen sie vor den Friedensrichter. Und da hat die erste Familie ihre Not dargelegt. Und der Richter sagte, sie haben Recht. Dann hat die zweite Familie die Not dargelegt. Und dann sagt der Richter, sie haben Recht. Und da steht ein Fräulein ganz entrüstet auf und sagt, ja, aber Herr Richter, das geht ja nicht. Wir haben Recht und Sie haben Recht. Und dann hat der Richter gesagt, und Sie, gnädiges Fräulein, haben auch Recht. Ja, etwa so in dem Stil ist man als Pfarrer etwa tätig. Man meint das zwar gut, aber möchte es jedem recht machen, damit man niemanden verliert. Gut, nachher bin ich natürlich ausgeschlossen worden vor 10 Jahren. Also jetzt sind es 1988, ja. Und wir wurden quasi ins Wasser geworfen, einige Leute aus der Pfarrei und der Umgebung, die an den Bibelkursen oder Bibelabenden teilgenommen haben. Und wir mussten dann unseren Weg gehen neben der Kirche, aber die Kirche hat uns immer mehr abgestoßen. Och, ich konnte einfach nicht anders als dieses herrliche Zeugnis weitererzählen, aber das war jedes Mal eine neue Provokation für die Hierarchie und es kam dann absolut zur Hetze dann auch, man sollte uns keine Wohnung geben, wollte uns aus dem Wallis jagen. Aber der Herr hat uns bis heute dort behalten, obwohl wir lieber in den Kanton Bern aus dem Wallis, das ja in der Südwestschweiz, rausgehen wollten, sehr katholisch, Bern ist mehr protestantisch oder freidenkerisch, und da hätte ich mich natürlich wohler gefühlt. Aber jetzt, seit 10 Jahren nun, erfüllen wir einen Dienst in Bezug auf die Katholiken vor allem. Wir suchen den Katholiken den Weg aufzuzeigen, hin zu Jesus Christus, zu der wahren Fülle des Lebens, eben auch zu diesem Reichtum im Wort Paulus, der alles zum Vollmaß gebracht hat. Das ist mir seit einigen Monaten auch stark aufs Herz, dieses Vollmaß in Christus immer wieder zu betonen. Wir helfen auch Gläubigen, die mit Katholiken in Kontakt stehen, dass sie ihnen weiterhelfen können, vor allem mit viel Geduld, und weisen auch sehr stark darauf, dass meistens dort, wo in einer Familie jemand zum Glauben kommt, dass man hier nicht zu sehr und zu viel spricht, sondern es vorlebt. Und wir setzen den Akzent auch auf die Liebe und haben festgestellt, wie viele, die zuerst ihre Angehörigen, nicht nur im Wallis, auch in Salzburg geht das genauso, Landshut habe ich gehört, auch so ähnliche Sachen, auch in Amerika, aber dass Leute, die ihre Kinder enterbt haben, ihre jugendlichen Eltern, die das gemacht haben, nach 10, 15 Jahren auch dann in der Gemeinde sitzen, weil sie durch das Zeugnis ihrer Kinder überwältigt worden sind. Und da möchten wir vor allem den Akzent drauf legen, Zeugnis sein im allernächsten Umfeld durch ein gelebtes Christsein und weniger durch Reden. Also gut, ich bin natürlich eingeladen, auch oft diese Differenzen zwischen dem Worte Gottes und der katholischen Lehre aufzuzeigen. Und manchmal oder oft sind auch Katholiken dabei, und das tut mir manchmal auch weh, wenn ich diese Sachen aufzeigen muss, weil ich mich hineinfühlen kann in jene Katholiken, die ihre Religion aufrichtig und mit ganzer Liebe natürlich vertreten und verteidigen wollen. Aber da bete ich zum Herrn, dass ich keine Fehler mache und nicht verletzend wirke. Und es gibt oft dann auch ganz gute Gespräche.
Geht das mal so? Ja, herzlichen Dank. Ja. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass jetzt in der katholischen Kirche, die ja eine ungeheure Vielfalt beinhaltet, nicht? Also da gibt es ja alle Strömungen, gerade jetzt dann, wenn einer nun zum lebendigen Glauben durchbricht, gerade dann er Schwierigkeiten bekommt. Da müsste man doch denken, ach, das ist doch gut, das ist wieder was Neues, tun wir integrieren.
Ja, die katholische Kirche hat ja als Fundament die 7 Sakramente und das Amt. Das ist ja das Hauptsächlichste. Und die 7 Sakramente, das kommt vor allem gegen die Reformatoren, vor allem gegen Luther auch zum Durchbruch im 16. Jahrhundert. die verdammen die biblischen Grundwahrheiten. Also wenn die Dogmen bleiben ewig gültig, die kann man nicht ändern, und die verdammen die Rechtfertigung aus Gnade oder aus Glauben durch Gnade, auch die biblische Wiedergeburt und auch die biblische Buße. Das kennt die katholische Kirche nicht, diese drei grundelementaren, fundamentalen Aussagen. Die sind dogmatisch, man kann sagen, verflucht. Wer also sagt, sagt das Dogma, dass wir gerechtfertigt seien aus Glauben allein, der ist verdammt. Und das ist ein Dogma, das ewig gültig bleibt. Darum hat Luther ja auch gesagt, so bleiben wir ewig geschieden. Obwohl jetzt am 31. Oktober dieses Jahres, Augenblick bitte, ja, eine Erklärung unterzeichnet wird, gemeinsam in Bezug auf die rechtfertigende Gnade. Nun, von daher gesehen, kann kein Priester diese Dinge öffentlich lehren, weil er damit die Sakramente ausschaltet. Und die Sakramente sind die fundamentalen Säulen des katholischen Glaubens, und der Priester in der katholischen Kirche ist ja Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das kennt die Schrift so nicht. Er überträgt die Gnade durch das Rituale, ex opere operato. Wenn er die Handlung vollzieht und die Worte als Form spricht, dann geht die Gnade rüber. Und das Dogma gegen Luther sagt auch, wer sagt, dass die Gnade nicht Kraft des Rituales vermittelt wird, ex opere operato, der ist verdammt. Anathema sit heißt eigentlich vom Heil ausgeschlossen, also verdammt. Und dieses Dogma bleibt auch immer gültig, da kann man nicht. Und ich habe dann angefangen, ich wollte nicht gegen die Dogmen predigen oder gegen die Lehren der Kirche, ich war einfach eben diese Freude, und das wollte ich den Pfarreimitgliedern und in Hauskreisen, Jugendkreisen mitteilen. Und das war natürlich zu viel, das geht nicht, das kann man nicht. Man muss als Pfarrer immer etwa so ein bisschen, gut, der Pfarrer vor Ort und der Bischof kann in Gesprächen, und hat auch die Erlaubnis von Rom, jeder Bischof darf so in Gesprächen sich benehmen, als wäre das nicht mehr gültig, damit der Gesprächspartner, das vis-à-vis, also der Evangelische, nicht verwirrt wird und den Dialog abbricht. Das bleibt verborgen, das soll man nicht äußern im Dialog. Und also das war jetzt 30, 40 Jahre so. Jetzt wird das wieder klar gelehrt. Der Papst hat jetzt die Enzyklik an alle Protestanten gerichtet und Freikirchen ut unum sind. Und da sagt er nun ganz klar, die Dogmen bleiben. Und er hat jetzt auch in Bezug auf die gemeinsame Erklärung vom 31. Oktober, hat er im Stillen im Osservatore Romano die Katholiken, die streng katholischen, hat er erinnert, es ändere sich für die katholische Kirche nichts. Das heißt, die anderen sind jetzt gekommen. Und da sagt er jetzt, so, ihr Protestanten, jetzt sind mal über das Amt des Papstes nach. Und ihr solltet die Bibel so lesen, dass ihr herauslesen könnt, dass der Papst notwendig ist. Jetzt nur um zu sagen, die Denkweise, und wenn man da nicht mitgeht, wenn man das offen vertritt, dann wird man als Priester auch sofort gemaßregelt. Das ist eine Konsequenz. Geht das so?
Ich wollte eigentlich erst auf Verzeihung, dass ich durch meine Spontanität den Wunsch hatte, eine Frage zu stellen.
Ja.
Ich ziehe die aber gerne zurück, wenn ich hier irgendwie den Ablauf des Interviews. Gut. Ich war also erstmal recht herzlichen Dank für dieses lebendige Zeugnis, das also ganz wunderbar ist, und der Herr sei gedankt dafür. Sie haben eingangs gesagt und auch später etwas, aber ich möchte nur den Eindruck mal ansprechen, dass Sie dann anfingen, in der Bibel zu lesen. Ich habe gesagt, das habe ich da richtig gehört. Das war gleich anfangs.
Ja.
Als Bestandteil Ihrer theologischen Ausbildung zum katholischen Priester oder Pfarrer war das doch auch eigentlich das Buch der Bücher, das Sie studiert haben. Wie ist das zu verstehen, wenn Sie sagen, wir haben angefangen, in die Bibel reinzugucken?
Ja.
Das ist doch ein Widerspruch. Können Sie den auflösen?
Ja. Also das, wie soll ich sagen, wenn ich als katholischer Pfarrer sage, die Bibel ist das Buch der Bücher, dann ist das eine rhetorische Aussage, eine Floskel. Denn wie muss ich das sagen? Wir haben schon auch die Bibel studiert, aber ohne Glauben kann man, es ist interessant, es ist mehr so ein Geschichtsbuch oder, wie soll ich sagen, ein literarisches, klassisches Werk, aber man versteht die Zusammenhänge nicht so. Man kann theologisch gewaltige Dinge daraus nehmen, zum Beispiel die Befreiungstheologie, die begründet ja ihre Handlungen aus der Schrift, vor allem aus dem Alten Testament. Oder die Feministinnen finden ihren Grund auch in der Bibel und vor allem auch im Alten Testament. Also Feminismus innerhalb der katholischen Kirche. Verstehen Sie, da kann man manches herauslesen, auch für das praktische Leben so. Aber ich habe festgestellt, dann auch an mir selber, wenn man nicht wiedergeboren ist, man versteht nichts. Man versteht buchstäblich nichts. Die himmlische Sprache, die hier uns geschenkt ist, eine andere Sprache. Bitte? Ja. Und ich bin damals Ende 70er Jahre, bin ich durch einen Kollegen in eine katholisch-charismatische Gruppe hineingezogen worden, in Freiburg in der Schweiz. Und für mich war das damals entsetzlich, so eine Gruppe, die haben auch diese Gaben, halten die hoch. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas hörte, dass die da in Zungen, ich wusste nicht, was das war. Ich sprach im Theologiestudium auch von Glossolalie, aber dass das am Anfang war und dann aufgehört hatte, das wird auch so gelehrt in der katholischen Kirche. Aber was an jenem Abend oder am zweiten Abend bei mir angefangen hat, ich fing an, in der Bibel zu lesen, weil der Pater, den ich fragte, was das Ganze solle, da diese Bewegung, hatte mir damals gesagt, dass Zusammenhang mit den Offenbarungen von Fatima 1917, dass gegen Ende dieses Jahrhunderts über die katholisch-charismatische Bewegung alle Kirchen zurückfinden in die katholische Kirche und dass wieder ein heiliger Vater sein würde wie im Mittelalter. Und das hat bei mir natürlich kräftig eine Freude ausgelöst. Und er sagte mir, und die Bibel ist ein nützliches Mittel, um die Evangelischen zu holen. Wir müssen mit ihren eigenen Mitteln sie holen. Und das hat er mir gut erklärt. Und ich habe dann bald darauf bei Jugend mit einer Mission angependelt. Und sie haben mich buchstäblich eingeladen. Und mein Ziel war es, wie kann ich bei Jugend mit einer Mission eine Spaltung bringen? Das Schweizer Zentrum Biel. Und die haben mich herzlich aufgenommen und ich konnte dort schrittweise die katholischen Lehren reinbringen, indem ich das immer positiv brachte. Versteht ihr? Und tatsächlich konnte ich Leute aus den Freikirchen zurück in die katholische Kirche holen, war jedes Mal sehr glücklich am Anfang. Ich las aber dann auch in der Bibel und merkte allmählich, aber das war ein langer Weg. Ich dachte immer wieder, es kann ja nicht wahr sein, das ist zu eng und Jesus Christus war intolerant, fanatisch, Paulus auch, Johannes, der Donnersohn auch. Wie kann man sagen, wer den Vater nicht hat, wer über die Lehre hinausgeht, hat weder den Vater noch den Sohn. Das war für mich unvorstellbar. Denn auch wie sollten wir die Leute zurückholen, wenn solche Lehren so absolut hochgehalten sind. Also es war ein langer Prozess. Und da kam der Tag, das von oben hatte ich alles erkannt, aber ich war nicht frei. Und der Herr hat mich dann frei gemacht, Schritt für Schritt aus der Schrift heraus. Er hat mir meine Gegenargumente aus dem Wort heraus weggenommen und habe dann die Freiheit in Christus erfahren dürfen oder die Wiedergeburt. Und von da an habe ich angefangen, ganz frei und naiv, kann man sagen, das Evangelium gepredigt. Das ist ja das Tragische, dass auch in der katholisch-charismatischen Bewegung, die ist ja überall, die ist ja weltweit, die war innerhalb zweier Jahre, war die überall auf der ganzen Welt. 1966 in Pittsburgh hatten ein paar katholische Studenten mit ein paar Pfingstlern ein Weekend gehabt und haben die vier ersten Kapitel der Apostelgeschichte studiert und die wollten unbedingt in Zungen reden können. Und am Sonntagabend haben sie dann tatsächlich angefangen, in Zungen zu reden. Und eine Woche danach hat fast die ganze Hochschule in Pittsburgh in Zungen geredet. Und Zwei Jahre danach auf der ganzen Welt war das Zungenreden da. Und jetzt tatsächlich über diese Bewegungen, auch Toronto und so weiter, in der Schweiz sind die meisten evangelikalen Gemeinden gefallen durch Toronto. Und das, ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist, aber, und es hat sich erfüllt, was Pater Tilbert mir in den 70er Jahren sagte, heute unterstützen alle Freikirchen in der Schweiz zum Beispiel, dass jetzt an Expo 2000 in Lausanne der Abt von Semmeris, der neu gewählte Abt, der ist katholisch charismatisch und der wurde jetzt gewählt, der muss ein Gelübde ablegen vor dem Papst, also über den Bischof, dass er alle Lehren und Dogmen glaubt und daran festhält und lieber stirbt, als ein Dogma aufzugeben. Und er wird von Campus für Christus auch eingeladen. Oder der Hofprediger des Papstes, das war beim letzten Expo 97, 98, da waren 8000 Leute da, da waren mehrere Katholiken zusammen mit den freikirchlichen Führern. Jetzt ist das für die katholisch-charismatische Erneuerung, ist das ein Zeichen einer Welterweckung. Gell? Darum sind die alle so begeistert und das läuft auf Hochtouren. Und ich habe langsam gemerkt, das geht in eine falsche Richtung vom Wort her und so bin ich dann langsam auch wieder aus diesen Bewegungen rausgeführt worden. Ja, also so. Das war jetzt ein bisschen lang, aber...
Ja, vielleicht, ja, herzlichen Dank. Vielleicht kann man ja nachher, wenn Sie noch, ja, wenn Sie sich noch zur Verfügung stehen, dass wir nachher... Ich würde gerne noch, darf ich noch,
ja,
oder halten Sie noch so ein paar Minuten
aus? Natürlich. Ich also, muss nicht auf den Zug.
Nee, ja, weiß ich schon. Sie haben ja auch ganz interessante Erlebnisse gehabt mit dem Voodoo.
Ja.
Nicht? Also das hat mir auch sehr, sehr, hat mich sehr bewegt, zumal ich dann unmittelbar nachher eine Fernsehsendung gesehen habe und die genau in diese Richtung ging. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz auch erzählen, wie das war, wie Ihre Konfrontation war mit, ja, dieser, muss man ja schon sagen, mit dieser sehr schlimmen Sache?
Ja, das Thema wäre natürlich, da könnten wir den ganzen Abend lang darüber reden, aber es war ja so, dass wir damals auch schon in Zermatt ist euch vielleicht bekannt, ein Kurort, und da war ich Vikar. Und wir waren ja ganz kindlich naiv, haben einfach die Bibel gelesen, Bibelstunden abgehalten und manchmal kamen auch Gäste und so weiter. Und da war ein Ehepaar, er war von Zermatt, geschieden, wieder verheiratet mit einer Brasilianerin. Und das Interessante war, dass ich fast wie zufällig den vor Jahren ganz weit weg von Zermatt in einem Krankenhaus gesehen habe, als ich einen anderen dort besuchte. Und der sprach mir damals von einem Engel, den er in der Schublade hätte, dort im Krankenzimmer. Und ich war noch Theologiestudent. Dann hat es mich Wunder genommen. Dann hat er die Schublade geöffnet, da war eine Afrikanerin, ein Bild von einer Afrikanerin drin. Und Jahre später kommt der mit dieser Freundin auch in den Bibelkreis. Und nach einigen Monaten sagt er mir, Herr Vikar, ich glaube, ich muss mich scheiden lassen. Gemäß der Bibel müsste ich zurück zu meiner Frau. Aber dann habe ich sofort kam mir der Gedanke, wahrscheinlich will er diese Brasilianerin loswerden. Wahrscheinlich ist das nicht so aufrichtig. Denn seine erste Frau, eine Österreicherin, die war schon wieder verheiratet. Dann habe ich ihm gesagt, ja, was willst du, die kannst die erste nicht mehr heiraten. Die hat wieder einen anderen. Und dann hat er nicht nachgegeben. Ich habe dann den Generalvikar angefragt und der sagte, der soll nur bei dieser Afrikanerin aushalten. Der soll nun die Suppe ausessen, die er sich eingebrockt hat. Und da gibt es nicht von Scheidung. Als aber die Brasilianerin merkte, dass ihr Mann durch die Bibel sich veränderte, aber eben noch, das heißt, am Anfang war es noch so, dass die Leute katholischer wurden durch die Bibel. Das ist ja meistens so, weil das authentische Lehramt in Rom ja auch sagt, man soll in der Bibel jene Seiten, die mit der katholischen Lehre nicht übereinstimmen, einfach übergehen. Oder, und man soll auf keinen Fall mit Protestanten darüber reden. Ja, weil die Protestanten streitsüchtig sind, wie Paulus sagt. Darum soll man auch nicht diskutieren. Eben, und das Argument, die Liebe verbietet es, über die Wahrheit zu diskutieren, zu streiten. Und ja, er wurde mehr katholisch, aber hatte mit seiner Frau, zweiten Frau, darüber gesprochen und die wurde sehr ängstlich und wütend. Und um es kurz zu fassen, das ist auch ein langer Prozess, eines Tages kommt dieser Isidor zu mir und sagt mir, Herr Vikar, jetzt wird Ihnen etwas widerfahren. Meine Frau hat jetzt schon länger zwei Kieselsteine in der Tasche und sie sucht sie irgendwo in einer Gasse zu treffen, wo niemand da ist, und wird Ihnen die Kieselsteine in die Augen werfen und Sie werden erblinden. Habe ich natürlich gelacht und gesagt, ja, das ist typisch Isidor, so verrückte Ideen. Und dann hat er geweint und dann hat er sein Hemd geöffnet und sagte mir, wissen Sie noch, als Sie Ihren Freund besuchten, war ich doch da krank im Spital. Dann hat er mir die Brust gezeigt, da waren überall so, wie jemand Zigaretten ausgebrannt hätte an seiner Brust. Und da sagte er mir, sehen Sie, ich wollte diese Frau nur, um ein Vergnügen zu haben, aber ich wollte sie nicht heiraten. Und sie wollte mich unbedingt heiraten. Und da ist sie weg mit einem Bild von mir zurück nach Brasilien und plötzlich wurde ich krank. Hohes Fieber kam notfallmäßig ins Schüff, das ist in Lausanne ein Hauptkrankenhaus für spezielle Fälle. Und die Ärzte wussten nie, was ich hatte. Ich hatte hohes Fieber, als ich ihr telegrafisch mitteilen ließ, dass ich sie heiraten würde, ist das Fieber zurückgegangen. Verstehen Sie, ich habe darüber natürlich gelacht. Sowas habe ich nicht geglaubt. Und jetzt sagt er mir, Herr Vikar, unter Tränen, passen Sie auf. Sie ist weg mit einem Bild von Ihnen. Und das habe ich dann vergessen. Und dann kam der Aschermittwoch und ich bin mit meiner Pfarrköchin und einem Jungen, der auf Besuch war, mit dem Pfarrer heimgegangen ins Pfarreizentrum, ein neues Gebäude. Und der Pfarrer ging in seinen zweiten Stock und die Pfarrköchin und der Neffe gingen in die Küche, um das Geschirr zu spülen. Und ich wollte gerade meine Jacke ausziehen. Und da gibt es einen Knall in meinem Büro und Wohnzimmer. Das war ein großes Zimmer. Und die Tür wird zugeschmissen und automatisch stoße ich die Tür auf und alles brennt lichterloh. Und ich schreie, also rufe die Köchin und den Neffen von der Köchin. Und wir haben sofort das Feuer versucht zu löschen. Aber das Feuer war plötzlich weg, war im Nu weg. Und es waren einige Dinge verbrannt. So eine Attrappe war brennend auf den Boden gefallen, dort wo ich saß. Und in den Vorhängen, in den Tagvorhängen, war wie, als hätte jemand mit einem Schwert so reingeschlagen, waren so Striche ausgebrannt. Und ich war so komisch benommen und ich dachte, ja, das ist Licht, es hat Kurzschluss gegeben, sagt man das im Deutschen?
Ja.
Und da sagt die Köchin, es brennen ja alle Lampen. Und da habe ich dem Pfarrer gesagt, ich glaube, irgendwas ist geschehen, was mit dem Strom, ich weiß nicht, aber wenn du was schmeckst, nicht, dass du Angst bekommst, es hat hier was gebrannt. Und gut, am anderen Tag hat das wieder angefangen, und zwar ganz komisch. Es sind mir plötzlich, also sei es so, ich war in der Schule, der Junge holt mich und sagt mir, die Köchin wolle die Koffer packen und gehen, denn es sei ständig Feuer im Haus, dachte ich, was ist denn das? Nun hat der Direktor vom Hotel nebenan angerufen, gesagt, auf eurer Terrasse brennt was. Und es hatte noch Schnee überall. Und so ist es weitergegangen. Es sind mir alle Notizzettel verbrannt, einer nach dem anderen. Da haben wir die Fahrer geholt, den Direktor vom Elektrizitätswerk, zuerst der Chef, dann kam der Arbeiter, dann der Chef, dann der Direktor und haben das kontrolliert. Es ist alles in Ordnung. Es hat nicht, ich dachte, es hat so viel Strom. Dann kam der Pfarrer und hatte sofort die Feuerwehr alarmiert. Gut und so weiter. Dann kam die Geheimpolizei, dann kam zwei Vertreter vom Wissenschaftlichen Institut von Zürich. Auf jeden Fall, es hat 2,5 Tage gebrannt, bis Freitag 16:30. Und eine Frau hat während dieser Zeit einen Wahrsager angefragt. In der Ostschweiz gibt es ja viele Wahrsager. Und sie kam ins Pfarrhaus und sagte, Herr Vikar, bei Ihnen wird es brennen bis Freitag 16:30. Das war am zweiten Abend. Und da habe ich gesagt, war ich natürlich sehr zornig, weil das wussten wir, dass wir keine Wahrsager mit einbeziehen sollten. Und sie war dann sehr beleidigt, aber weil es dann wirklich so, der Wahrsager hat ihr gesagt, jemand hätte 60 bis 70 Geister losgelassen, beschworen, und die sollten den Mann dort, das sei ein Mann, der Jesus verkündige, die sollten den vernichten. Und es hat dann tatsächlich bis 16:30 gebrannt. Die Geheimpolizei hat auch nicht herausgefunden, was das war. Und am Montag drauf waren wir in unserem Bibelraum, das dort, wo die Skischulbüros waren, hatten wir oben die ganze Länge einen Raum abgeschrägt. Und die Jungen saßen meistens am Boden und es kamen etwa 20 junge Leute mehr als sonst, weil die wollten wissen, was war jetzt da vom Aschermittwoch bis Freitag um 16:30, was war da los? Ja, um 21:30, als die Stunde vorüber war, wollte ich kurz eine Erklärung geben, dann hat es einen heftigen Knall gegeben in der Mitte und das ganze Haus bebt und die Leute sind aufgesprungen und ja, wir sagten ein Erdbeben. Mir war sofort klar, das könnte im Zusammenhang von dieser Frau sein. Einige sind noch ums Haus gelaufen. Es hatte noch in Zermatt, das ist 1600 Meter hoch, noch Schnee, etwa 50 Zentimeter auf den Dächern. Und ich wusste sofort, na, vorstellen, was die Leute dachten. Sagten sie, ja, mit eurer Bibel und mit dem Fikal, mit der Bibel, werdet ihr alle noch verrückt. Es schnappt ja über. Es war doch kein Erdbeben. Nun, was war geschehen? Diese Voodoo, oder es heißt ganz verschieden in Lateinamerika, Santeria oder Macumba in Brasilien. Es hat jedes lateinamerikanische Land hat einen anderen Namen für diese Bewegung. Das ist eine Bewegung, die der Vatikan zählt rund 50 Millionen, die dieser Bewegung angehören. Und die kommen zusammen, wenn sie jemandem Schaden zufügen wollen. Und dann nehmen sie ein Bild von einer Person oder irgendeine menschliche Form und stellen die auf. Und zwar wird eine Muttergottesstatue aufgestellt, die Bibel, Rosenkranz, Weihwasser und drei Blätter von bestimmten Bäumen. Und das Bild wird dann in die Mitte gelegt. Und die tragen dann meistens, wenn die ihre Sonderversammlungen haben, weiße Kleider. Und dann rufen sie die Heiligen an. Das ist die Allerheiligen Litanei, die betet man an jede Osternacht. Vor Ostern werden alle Heiligen angerufen. Oder wenn Kinder getauft werden und so weiter. Und diese Versammlung ruft die Heiligen an. Und der Patron ist der heilige Antonius von Padua. Und die Mutter Gottes. Und dann nennt man das Ritual Cavallo. Das heißt, die werden durch Musik und Gebet in Trance versetzt und spüren dann buchstäblich, wie der Antonius und die Mutter Gottes sie reiten. Darum nennt man das Cavallo. Und dann hüpfen die, springen entsprechend Flüche aus. Und die sind aber auch praktizierende Katholiken. Und der Papst hat ja mit ihnen gutes Verhältnis, weil er sagt, das ist ja das, solange sie in die Kirche gehen, der Kirche eingegliedert sind, ist es gut. Das andere lässt man geschehen, weil es so eine große Zahl ist. Nun, ich habe an sowas nicht geglaubt. Ich kann euch sagen, das waren für mich Märchen, dummes Zeug, Angstmacherei. Und an jenem Abend, als das Haus da bebte, war die Frau ums Haus gelaufen und in Brasilien haben ihre Bekannten, man bezahlt ihr auch, haben eine solche Sitzung gehabt. Und von da an war mir klar, wie gefährlich solche Bewegungen sind. Weil auch da, ihr wisst das auch mit diesen Bewegungen, vor allem Haiti, Voodoo und Katholizismus vermischt wird, immer mehr. Und der Papst das sehr fördert. Man nennt das Inkulturation. Man soll die kulturellen Traditionen, vor allem die religiösen kulturellen Traditionen, mit dem christlichen Glauben, mit der katholischen Lehre vermischen, damit man die Menschen leichter gewinnt. Und der Papst sagt in seinem Buch, die Schwelle der Hoffnung überschreiten, in Bezug auf die animistischen Religionen, und sagt er, sie sind am leichtesten zu gewinnen für den christlichen Glauben. Er meint damit für die katholische Kirche. Und das stimmt auch, weil hier sind die gleichen, wie soll ich sagen, Geisteshaltungen im Prinzip. Gut, seitdem versuchen wir auch, Gläubige, die hier dieses Mischmasch praktizieren, unbewusst auch darüber aufzuklären und sie auch aufzufordern, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen, sich von diesen Dingen auch loszusagen, weil sie oft ein unzufriedenes Christsein leben, wenn sie hier nicht vor Zeugen, das ist kein Gesetz, Aber die Erfahrung haben wir jetzt gemacht, was sich ja auch mit manchem in der Schrift deckt, etwa in Ephesus, wo Paulus dort das Evangelium predigte. Wie viele brachten ihre Sachen, verbrannten sie und gestanden ihre Sünden, also quasi sagten sich los. Und ich denke, wir haben jetzt erlebt, dass so manchem Katholiken so auch weitergeholfen werden konnte. Gut, das mal.
Ja, ganz herzlichen Dank. Also es war sehr informativ und ich denke, dass, wenn Sie sich noch zur Verfügung stellen, dass wir noch Fragen stellen können, dann ja, herzlichen Dank. So, ich wünsche Ihnen jedenfalls allen eine gute Nacht. Alle anderen, die sich jetzt noch hier drüben treffen wollen, die dürfen das jetzt gerne tun.